Lieber Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen. Danke sagen für diesen Tag und Danke sagen für diesen Christus-Treff. Herr Jesus, du hast versprochen, dass du selber da bist und dieses Versprechen hältst du ein, immer, wenn wir uns in deinem Namen versammeln. Und das machen wir heute Abend und danke dir dafür. Danke für diese Halle, die wir nutzen dürfen für unser Treffen. Und Herr Jesus, danke, dass du heute Abend zu uns reden möchtest. Du möchtest auch mit Abstand Gemeinschaft mit uns haben und du möchtest in unser Herz hineinreden. Auf dein Wort möchten wir hören, möchten unsere Herzen öffnen, offen sein für dein Reden an uns. Danke für deine Nähe und für die Möglichkeit der Gemeinschaft heute. Amen.
Hilfe für Brüder. Irgendwann ist mir das mal begegnet. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Jahre das her ist, aber irgendwann, wo man gedacht hat, wo kann man denn in dieser Welt Gutes tun, wo kann man denn auch unterstützen, ist mir diese Organisation begegnet und ich habe immer gestaunt, dass es die gibt und bin dankbar einfach, dass es die gibt und mit welchen Projekten dort dafür gesorgt wird, dass eben die Geschwister weltweit gerade in ihrer Not unterstützt werden. Ich bin froh, dass der Ulrich Weinhold, der kann da jetzt viel mehr dazu sagen, da ist Chef der ganzen Sache im Moment, würde ich jetzt mal sagen, oder? Ist richtig, aber das sagst du jetzt gleich, was du da genau machst und verantwortest. Schön, dass du da bist und ich gebe dir jetzt einfach direkt das Wort.
Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie, darf euch zunächst herzlich begrüßen und möchte gleich zu Anfang was klarstellen. Ich hätte zwei Krawatten dabei und ich habe mich dafür entschieden, wenigstens das Jackett anzulassen. Das hat was damit zu tun, dass ich auch Gemeinschaftskind bin. In Sachsen ist das ja nicht so wie bei euch mit Süddeutscher und APIS und Christusbund und so, sondern alles eine landeskirchliche Gemeinschaft. Und da war mein Papa Gemeinschaftsleiter. Und meine Mama hat dann oft, wenn er abends los ist zum Dienst, nochmal den grammatikalisch falschen Satz gesagt: So gehst du mir heute nicht aus dem Haus. Und da ging es oft um die Krawatte, wenn es doch eigentlich draußen so warm war. Und deshalb habe ich gedacht, ich bringe sie zumindest mit, die Krawatten. Die Krawatte ist ab, insofern auch, dass ich seit Himmelfahrt nicht mehr Leiter von Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte bin. Nach 14 Jahren, die ich nach Winrich Schäffbuch die Leitung übernehmen durfte und das Ganze auch in eine nächste Generation bringen durfte, ist jetzt so ein Dreier-Leitungskreis dran, den wir 4 Jahre lang eingespielt haben. Euch, lieben Geschwistern, hier in Dornstetten sei es gesagt, es sind 2 Schwarzwälder dabei, also es geht wirklich gut weiter. Und ich freue mich sehr, dass die Kollegen zum Teil auch jünger sind, zum Teil eben auch diese wachsende Arbeit besser begleiten können, weil es wirklich groß geworden ist in den letzten Jahren. Wir dürfen sehr, sehr dankbar sein, dass wir vielen Geschwistern helfen können. Und ich habe so gedacht, gerade wenn man so eine Flasche Teinacher hier hat, einfach nur das Thema sauberes Wasser. In wie vielen Ländern wir mit sauberem Wasser überhaupt erstmal Menschen helfen können und darüber hinaus noch der einheimischen Gemeinde. Es wird in den nächsten 2-3 Tagen, Gottes Liebe weltweit, ist ja unsere Internetseite, wird es einen Videofilm geben, wo jemand in Myanmar arbeitet, der sauberes Wasser herstellt mit so Sandfiltern. Ganz einfach, preiswert, es muss auch preiswert sein. In dem Land Myanmar, das unglaublich unter Spannungen steht von Buddhismus und Islam. Manche haben vielleicht von diesen Rohingyas was gehört, wissen vielleicht, dass es eine Militärdiktatur in Myanmar gibt. Mittendrin unsere Mitarbeiter von christlichen Fachkräften, die dort die einheimische Kirche unterstützen. Und dort arbeiten wir mit den Baptisten zusammen, die dürfen offiziell überhaupt nichts machen, was auch nur aussieht wie Mission. Da ist alles verboten. Und es ist auch so eine Militärdiktatur, wo man einfach verschwinden kann. Da gibt es nicht erst eine Gerichtsverhandlung, sondern da wird man einfach weggenommen von der Straße und ist dann auch weg. Und da hinein haben wir mit Wasserprojekten zum Beispiel die Möglichkeit, Christen in Dörfer zu bringen, wo noch keine Christen sind. Und dann macht man dort eben so ein Sandwaschprojekt und dann später diese Wasserreinigungsprojekte und kann damit eine ganze Menge Kontakte aufbauen. Und ich habe hier mal so eine DVD mitgebracht. Drüben am Tisch liegen ein paar davon, unsere Arbeit in Asien. Da ist vor allen Dingen die Arbeit in Laos vorgestellt, das ja auch ein kommunistisches Land immer noch ist. Und wo man einfach mal ein Stück sehen kann, wie das ist, wie wir mit christlichen Fachkräften eigentlich Facharbeit machen. Also oft werde ich ja gefragt, sind das dann eigentlich richtige Missionare? Also unsere Leute sind auf jeden Fall mal alle richtige Christen. Aber Das ist eben nicht, dass man jetzt sagt, man geht dorthin und verteilt neue Testamente. Das würde man vielleicht 8 Stunden lang machen können, dann würde man des Landes verwiesen, sondern wir arbeiten in Landwirtschaftsprojekten, wir arbeiten in Erziehungsprojekten und können damit Menschen erreichen. Und das Ganze ist rausgewachsen, diese Arbeit von CFI, aus der Arbeit von Hilfe für Brüder, wo wir eben von den einheimischen Kirchen oft gefragt worden sind, könnt ihr uns helfen mit bestimmten Dingen, die wir selber nicht in den Griff kriegen. Und einige kennen vielleicht diese CFI-Blätter. Ich habe mal die letzten beiden auch mitgebracht. Der Schrecken, die Schrecken. Unsere Kollegen in Äthiopien sind mitten in dieser Heuschreckenplage. Und eigentlich haben die einen wunderschönen Apfelbauernhof am Bodensee aufgegeben, um Apfelzucht in Äthiopien zu verbessern, auch dort den Geschwistern ein Einkommen zu verschaffen. Bedeutet ja auch nachhaltig zu wirken, dass man den Leuten jetzt nicht nur zeigt, wie man vielleicht Äpfel verwertet, sondern dass man sagt, wie könnt ihr eure Bäume besser hinkriegen. Am Ende kämpfen die zurzeit mit den Heuschrecken fast jede Woche. Missionsarbeit heißt expect the unexpected, erwarte das Unerwartete. Das ist uns auch ganz wichtig in unserer Arbeit. Man kann manchmal gar nicht sagen, was morgen wird, aber das würde vielleicht der Stuttgarter Oberbürgermeister oder der Ministerpräsident nach heute Nacht in Stuttgart auch sagen. Man weiß gar nicht, was so als nächstes noch passiert. Und da hinein wollen wir einfach ein Zeugnis sein mit dieser Arbeit, die einheimischen Gemeinden stärken, machen auch viel mit verfolgten Christen, wie hier im Sudan. Das ist bei Hilfe für Brüder gerade so ein Thema, dass wir dort den Geschwistern versuchen, auch Rückendeckung zu geben, die in Verfolgungssituationen sind. Und ich habe drüben noch ein paar Ideas hingelegt. Ich war letztes Jahr in Venezuela gewesen. Klar, wir fragen uns auch, wie geht es in Deutschland weiter, wie geht es in Europa weiter mit der Wirtschaft, was passiert nach Corona. Aber einmal in einem Land zu sein, wo 200.000% Inflation ist, also wo wirklich das Geld, was du kriegst zu Weihnachten 20.000 Euro geschenkt und nächstes Weihnachten ist das noch einen Euro wert. Ne, dass man sich das mal überlegt, wie es weg ist. Und ich hatte in dem Artikel am Ende geschrieben, vielleicht waren wir in Venezuela, um zu Hause in Deutschland zwei Wahrheiten weiterzugeben. Verlasst euch nie auf irdischen Reichtum und eure Industrie. Beides kann schnell weg sein. Und lernt, dass Gemeindebau nicht von Finanzen, sondern von Hingabe abhängt. Krisis und Christus klingen fast gleich. Und das ist mir ganz wichtig, auch in dieser Corona-Zeit. Unsere Mitarbeiter sind fast alle noch im Ausland. Die jungen Leute mussten wir natürlich zurückholen, weil die Bundesregierung da unglaublich Druck gemacht hat. Aber unsere Auslandsmitarbeiter sind fast alle noch draußen. Unsere Projektpartner kämpfen zum Teil wirklich ums Überleben, weil bestimmte Dinge gar nicht mehr gehen. Arbeit unter Prostituierten auf der Straße und so ist alles verboten wegen Corona. Aber uns ist auch ein großes Thema, in dieser Corona-Zeit auf den Coronatus zu schauen, auf den Dornengekrönten, auf Herrn Jesus. Vielleicht gehen wir auch mal in Europa wieder in eine Zeit rein, wo wir mehr herausgefordert werden in wirtschaftlichen Dingen, Arbeitslosigkeitsthemen und so weiter. Vielleicht ist es aber auch eine Zeit, wo wir wieder uns mehr auf das besinnen können, was wirklich zählt. Wo wir vielleicht getrennt sitzen und sehr viel mehr förmliche Aufgaben haben, aber sehr viel mehr persönliche Gespräche führen können, wie das unsere CFIler im Ausland machen. Die während so eines Brunnenbauprojekts einfach mal mit jemand reden, der sagt, warum machst denn du das eigentlich hier? Warum arbeitest denn du hier und tust dir das mit uns an? Und oft sind es die kleinen Gespräche, wir haben nicht die riesen Bekehrungszahlen zu vermelden, aber meine Frau und ich, wir waren selbst in Laos gewesen, haben dort ein Seitenraupenprojekt mit aufgebaut. Wir konnten gar nicht zu den einheimischen Leuten gehen. Das ist Stammesgebiet, direkt an der chinesischen Grenze. Das ist hochsensibel, riesiger Rauschgifthandel mit Opium, der dort oben im goldenen Dreieck mit Thailand läuft. Aber wir konnten einheimische Christen aus der Hauptstadt in das Projekt mit reinnehmen. Und diese einheimischen Christen haben dann dort die Dörfler besucht. Und heute gibt es dort oben über 40 Gemeinden. Dort ist was passiert in den letzten 15 Jahren. Und das hat am Ende Gott gemacht. Und das ist mir auch wichtig in allem, wenn wir über unsere Arbeit erzählen, genauso wie hier in Dornstetten ist. Niemand kann sagen, ich habe das gemacht, dass wir heute in der Stadthalle sind. Niemand kann sagen, ich habe das gemacht, dass sich der Peter vor 10 Jahren bekehrt hat. Das ist alles Gnade Gottes. Aber nach dieser Gnade Gottes wollen wir uns ganz bewusst strecken und ganz bewusst danach schauen, wo ist dieser gnädige Gott und will vielleicht mit seiner Gnade auch heute noch Menschen erreichen. Wie gesagt, ich habe drüben ein paar Sachen mitgebracht. Wer sich dafür interessiert, kann noch einiges reinschauen und anschauen. Und ich durfte jetzt in der IDEA zu meinem Abschied nach 14 Jahren, also ich werde noch ein bisschen beratend tätig sein, vor allen Dingen in der Politik. Nächstes Jahr haben wir nochmal Bundestagswahl und das ist wichtig für CFI, dass wir da gut aufgestellt sind. Aber ich habe reingeschrieben, als Überschrift in der IDEA geschrieben, Nachhaltigkeit heißt bei uns an die Ewigkeit zu denken. Und ich glaube, das ist wichtig und muss wichtig für uns sein, auch in einer Welt, die vielleicht sehr im Diesseits ist, auch hier in Deutschland immer wieder zu sagen, lasst uns zusammen an die Ewigkeit denken und an das, was nach dem Tod kommt.
Gott schreibt Geschichte mit Menschen. Ein Großteil der Bibel ist Geschichte. Geschichte Gottes mit Menschen. Und heute ist unser Text 1. Mose 30, Verse 1 bis 43. Und damit wir nicht ganz alle Verse lesen, haben wir es so gemacht, die Larissa liest immer einen Teil und ich erzähle immer so ganz kurz so ein paar Zwischenstücke. Dann kürzen wir da ein bisschen ab und hoffen, nehmen nichts so ganz Wichtiges dann dabei weg.
Als Rahel merkte, dass sie keine Kinder bekam, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester. Sorge dafür, dass ich schwanger werde, sonst sterbe ich, sagte sie zu Jakob. Jakob wurde zornig. Bin ich etwa Gott, sagte er. Er hat ihr Kinder versagt.
Ja, nach damaliger Sitte gab dann die Rahel dem Jakob ihre Magd Bilha zur Frau und er bekam mit ihr dann Kinder für Rahel und sie gebar ihm Dan und Naphtali.
Lea merkte, dass sie keine Kinder mehr bekam. Deshalb gab sie Jakob, ihre Sklavin Zilpa, zur Nebenfrau.
Und Zilpa gebar ihm Gad und Asser.
Eines Tages während der Weizenernte ging Ruben aufs Feld und fand ein paar Alraunen. Er brachte die Früchte seiner Mutter Lea. Rahel bat Lea, gib mir bitte von den Alraunen, die dein Sohn gefunden hat. Doch Lea entgegnete ärgerlich, ist es nicht genug, dass du mir meinen Mann weggenommen hast? Willst du mir jetzt auch noch die Alraunen meines Sohnes nehmen? Rahel sagte, wenn du mir die Alraunen gibst, soll Jakob dafür heute Nacht mit dir schlafen. Als Jakob am Abend vom Feld nach Hause kam, ging Lea ihm entgegen. Du musst heute Nacht mit mir schlafen, sagte sie. Ich habe dafür mit den Alraunen bezahlt, die mein Sohn gefunden hat. Jakob schlief in jener Nacht mit ihr und Gott erhörte Leas Gebete. Sie wurde noch einmal schwanger und brachte ihren fünften Sohn zur Welt. Sie nannte ihn Issachar, denn sie sagte, Gott hat mich dafür belohnt, weil ich meinen Mann, meine Sklavin, zur Frau gegeben habe.
Danach gebar sie dem Jakob noch Sebulon und die Tochter Dina.
Da dachte Gott an Rahel und er hörte ihre Gebete. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Gott hat meine Schande von mir genommen, sagte sie, und sie nannte ihn Josef, denn sie sagte, der Herr schenke mir noch einen Sohn. Nachdem Rahel Josef geboren hatte, sagte Jakob zu Laban, lass mich in meine Heimat zurückkehren. Gib mir meine Frauen und meine Kinder, für die ich bei dir gearbeitet habe, damit ich gehen kann. Denn du weißt selbst, wie ich für dich gearbeitet habe. Tu mir doch den Gefallen und bleib bei mir, bat Laban. Ich habe gemerkt, dass der Herr mich deinetwegen gesegnet hat. Was soll ich dir als Lohn geben?
Der Jakob ließ sich darauf ein und sagte, ja, ich nehme alle gefleckten, gesprenkelten Tiere, also nicht die rein weißen Schafe und auch nicht die ganz schwarzen Ziegen, sondern alles, was so eben irgendwie unterschiedlich gefleckt ist. Der Laban war einverstanden und entfernte aber gleich all diese Tiere aus seinen Herden, die schon da waren, sodass Jakob jetzt Herden hütete mit rein weißen Schafen, rein schwarzen Ziegen. Die anderen Tiere ließ der Laban weit wegführen, damit sich ja nicht irgendwie vermischte. Der Jakob macht es jetzt so, immer wenn sich die starken Tiere paarten, stellt er ihnen gestreifte Zweige in die Tränkrinnen, damit sie das angucken konnten.
Weil sich die Tiere nun vor den hell-dunkel gestreiften Zweigen paarten, warfen sie gestreifte, gescheckte oder gefleckte Junge. Diese Lämmer trennte Jakob von Labans Herde. Bei den Schwächlichen dagegen tat er nichts. So bekam Laban die schwachen Jungtiere und Jakob die kräftigen. Jakob wurde sehr reich und hatte viele Schafe und Ziegen, Sklavinnen und Sklaven, Kamele und Esel.
Tja, ihr Lieben, was soll man daraus machen? in 20 Minuten. Ganz kurze Überlegung. Was habt ihr von eurer Familie, von euren Eltern mitgebracht? Außer die Männer zumindest, den Familiennamen. Was habt ihr mitgebracht an Talenten, an guten Erfahrungen, an Dingen, die man vielleicht heute Heimat nennt? Und was tragt ihr vielleicht mit euch rum, von dem ihr sagt, darauf hätte ich verzichten können? Das ist mir bis heute eine Last. Das ist für mich eine richtig schlechte Erinnerung. Ich finde es spannend, dass wir in der Bibel Texte bekommen, die nicht leicht sind. Mal abgesehen von dem zeitlichen Druck, den ich da gerade empfinde, bis 5.55 Uhr das alles fertig zu bekommen. Auch die Frage des Drucks, der mir hier aus diesem Text entgegenkommt. Gott schreibt Geschichte auch mit menschlichen Druckfehlern. Hier war viel Druck auf dem Kessel. Ich lese nochmal die zwei ersten Verse nach der Schlachterübersetzung. Als aber Rahel sah, dass sie dem Jakob keine Kinder gebar, ward sie eifersüchtig auf ihre Schwester und sprach zu Jakob, schaffe mir auch Kinder, wo nicht, so sterbe ich. Jakob aber wurde sehr zornig auf Rahel und sprach, bin ich denn an Gottes statt, dass ich dir Leibesfrucht geben könnte? Er hat's dir versagt. Ich glaube, Liebe in der Ehe sieht anders aus. Und es ist für mich schon ganz spannend, wenn wir heute, vielleicht haben einige von euch, von Ihnen die Losung gelesen, der Gott der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und das hier ist ein Gemeinschaftstag, ein Gemeinschaftstreff. Das ist die Gemeinschaft. Und die kleinste Gemeinschaft in dieser Gemeinschaft ist wahrscheinlich die Ehegemeinschaft. Und wir sehen in dieser Geschichte das sehr reale Bild von sehr realen Menschen. Wie es dann zugeht, wenn es nicht läuft und wenn Menschen unter Druck sind. Corona macht Druck auf uns in irgendeiner Form. Ob es das Alleine sein ist, ob es das Versorgen von Verwandten ist, was man anders organisieren muss. Ich höre von den Freundinnen meiner Frau arbeitet als Erzieherin in einem Kindergarten, da geht es so langsam wieder los. Wir hören das Stöhnen unserer Freundinnen, die zu Hause alle Ersatzlehrer geworden sind. Von wegen, mit der Schule geht's wieder los. Ja, 2 Stunden, ne? Am Montag und am Dienstag. Ansonsten hat man sie wieder zu Hause. Unter Druck. Gesellschaft. Kann noch gar nicht ganz einschätzen, was in Stuttgart heute Nacht alles passiert ist. Aber eins kann man sicherlich sagen, der Druck steigt. Der Druck steigt. Und dann liest Bosch, macht das Werk zu. Karstadt Galeria macht das zu. Der Druck steigt. Ich sage, für mich sind zurzeit die erstaunlichsten Umfragen. Ich bin oben im Vogtland bei meinen Eltern manchmal, höre ich Radio Bayern 3, wo es dann heißt, 63% aller Menschen in Bayern befürchten, dass es wirtschaftlich richtig hart wird. 63%. Aber nur 22% glauben, dass es sie selber treffen wird. Das ist Zweckhoffnung. Das ist Zweckhoffnung. Unter Druck. Oder vielleicht ganz persönlich, wo du, wo sie in ihrem Leben etwas erreichen wollen und wo man dran gehindert wird. Vielleicht vom Chef, vielleicht von der Krankheit, vielleicht von der eigenen Familie, vielleicht von der eigenen Geschichte, vom eigenen Lebensweg. Und dort hinein, heute Abend diese Geschichte von Rahel und Lea und von diesen Kindern. Als aber Rahel sah, dass sie dem Jakob keine Kinder gebar, ward sie eifersüchtig auf ihre Schwester. Wer war denn wohl zuerst auf wen wie eifersüchtig? War es nicht so, dass dieser Ehemann in der Hochzeitsnacht merkte, oh, jetzt habe ich 7 Jahre arbeiten sollen und die haben mir die falsch ins Bett gelegt. Aber macht nichts, dann arbeite ich halt nochmal 7 Jahre, dann kriege ich die richtige auch noch. Wie mag das für Lea gewesen sein, neben ihrer Schwester als Ehefrau zu leben und zu wissen, ich bin eigentlich die, die er nicht liebt, die ihm untergejubelt wurde. Und das alles in einer Geschichte, die ja nicht erst ab dann stressvoll ist. War Lea vielleicht auf Rahel schon viel länger eifersüchtig für all die Liebe, die Rahel bekommen hat? Und dann dieser Stress, schaffe mir Kinder, du musst jetzt. Wir kommen in dieser Geschichte her von Vorfahren, die Abraham und Sarah hießen. War nicht dieser Frau auch ein Kind versprochen worden? Und was ist dann passiert? Ja, sie wollten nicht so lange warten und dann kam sie auf die geniale Idee, ich schicke meine Magd da rein. Du hast es vor uns, Daniel, gut gesagt, das war damals ein Stück Brauch. Aber mal die große Frage, wenn Gott sagt, ich will dir das schenken, ist es dann die richtige Reaktion zu sagen, na, wir machen so, wie es bei uns immer Brauch ist und lösen das mal selber, weil vielleicht Gott sich einfach vertrödelt oder was? Können wir noch warten? Ich lese uns nochmal den Lehrtext von heute. Der Gott der Geduld und des Trostes gebe euch. Punkt, Punkt, Punkt. Und mal nur bei den paar Worten, der Gott des Trostes, der Geduld gebe euch. Ist für uns Gott der Geber aller guten Gaben? Wir singen das schön, ne? Vielleicht heute Abend noch beim Abendbrot. Alle gute Gabe kommt her von Gott. Ja, glauben wir das noch oder denken wir, ich hätte es mir besser selber machen müssen? Und hier hat Rahel in eine Familie reingeheiratet, die so eine Selbermacherfamilie war. Isaac und Rebekka, man musste für den Sohn eine Tochter besorgen, da wird der Knecht losgeschickt. Eine schöne Geschichte, die ist auch für uns ganz romantisch. Aber da war auch viel Selbermachen dabei, indem ein Jakob und ein Esau Vermögensstreitigkeiten hatten und die Mutter hat sich ganz schön eingemischt. Und die Mutter hat ganz schön mitgeholfen, dass der Lieblingssohn alles bekommt. Ja, Jakob, das machen wir ganz schlau. Du ziehst die Klamotten vom Esau an. Du riechst wie Esau. Ich mach dir Fell auf die Arme. Ich koch dir was. Du gehst rein zum Vater. Du holst dir den Segen. Klar, war Esau auch selber dumm gewesen. Aber es braucht immer auch jemand, der die Dummheit der anderen ausnutzt. Das sind die Familiengeschichten, in denen Gottes Volk bis heute wächst. Rahel und Lea, total bitter. Was muss sich der Vater Laban dort gedacht haben, zu sagen, ich steck einfach die andere rein? Ich mache da ein Handtuch über den Kopf oder irgendwas, schicke die da rein ins Schlafzimmer oder der war vom Hochzeitsfeiern so betrunken, der hat gar nicht gemerkt, mit welcher Frau er da zusammen im Bett lag. Also ist ja alles tragisch, wenn man sich das überlegt. Wie bei so einem Amazon-Paket, wo man aufmacht und denkt, oh, da ist ja das Falsche drin. Aber diesmal war kein Rücksendeaufkleber dabei. Behalte ich sie halt, nimm die andere noch dazu. Tragisch. Und das sind Geschichten, die uns Gott erzählt, um zu sagen, so ging das mit meinem Volk. Familienbande, sagen wir ja manchmal im Sinne von Verbindungen, aber vielleicht ist vieles auch Familienbande im Sinne von ja, krimineller Bande auch, von zusammengestellt mit viel echter Liebe sicherlich, aber eben auch unechter, mit Eifersucht, mit Neid, mit Verachtung und das alles gab es im Volk Gottes. Vielleicht sind wir manchmal so, dass wir sagen, ja, bei uns in der Gemeinschaft, da ist auch manches, vielleicht sagen uns das auch Nachbarn. Vielleicht sagen wir das uns auch manchmal selber, dass wir sagen, wir können gar niemand einladen, weil ja bei uns in der Familie oder in der Gemeinde oder. Ja, was glauben wir denn, wer wir sind? Wir sind nur begnadigte Leute. Aber die ganze Bibel sagt uns, wir sind keine besseren Leute. Wir haben viele, viele Themen, genauso wie alle anderen Leute. Aber wir haben einen, der uns unsere Schuld in dem Ganzen vergibt. Und natürlich sollen wir in Heiligung leben. Aber ich glaube, wenn wir uns jetzt zusammensetzen würden in kleinen Gruppen, könnte jeder so eine Geschichte erzählen, wo man gedacht hat, man kann sich selber ganz schlau machen. Abraham, was hat er gemacht? Ja, ist gefährlich beim Pharao mit so einer bildhübschen Frau, die Gott mir geschenkt hat. Wir machen das so, du sagst bitte, du bist meine Schwester. Ja, das Ding ist völlig nach hinten losgegangen. Und Abraham hat von Gott deutlich gezeigt bekommen, mach das nie wieder. Deine Frau als deine Schwester auszugeben. Was macht der Abraham? Kurze Zeit später, es wäre vielleicht doch noch mal gut, wenn du sagst, du bist die Schwester, weißt du, weil man weiß nie, was passiert. Und was hat dieser Abraham alles von Gott für Segenszusagen bekommen, für Versprechungen bekommen? Was haben wir alles für Segenszusagen bekommen? Was haben wir alles für Versprechungen bekommen? Und wie schnell sind wir bereit, manchen Fehler im Leben sogar zweimal zu machen? Und dann wundert man sich, oder Annette, dass der Isaak als Sohn mit der Rebekka genau denselben Blödsinn wieder macht und zu seiner Rebekka sagt, vielleicht wär's dieses Mal besser, du sagst, du bist meine Schwester. Übrigens bei demselben König, bei dem das sein Vater auch schon mal gemacht hat, der Vater wird bestimmt gesagt, die haben alle einen Schuss in der Familie. Die haben alle einen Schuss. Ja, wir haben vielleicht einen Schuss. Nicht warten können aufs Baby, Tricks machen, um irgendwie gut durchzukommen und nun hier in dieser Episode des Volkes Gottes ein Wettlauf der Ehefrauen, in dem man einen Wettlauf der Mägde macht. Bilha bringt im Team Rahel, wie man heute so sagt, Team Rahel, Dan und Naphtali und es kommt noch der Name, ich habe mit Gott gerungen. Wir werden kurze Zeit später den Ehemann sehen, der mit Gott ringt. Und der sogar den Ehrennamen bekommt, du hast mit Gott gerungen. Aber man geht aus dem Kampf mit Gott immer auch mit einer gelähmten Hüfte raus. Ist nicht so ganz einfach, von Gott was zu erkämpfen. Team Lea, die ja eigentlich gut gestartet waren, Ruben, Simeon, Levi, Juda waren ja schon da. Also die Lea konnte ja schon mal mit dem ganzen Quartett aufspielen. Die hat dann die Silpa losgeschickt und es kamen Nummer 7, Nummer 8, Gad und Asser. Dann diese Geschichte mit den Liebesäpfeln. Wie bescheuert muss so ein Ehemann sein, kommt vom Feldheim und sie sagt, heute bitte ins linke Schlafzimmer gehen, ich habe dich für heute Abend gemietet. Es gab Obst. Und man lacht darüber, aber was ist das für eine Tragödie, wo sich ein Mann hin und her schubsen lässt, der dann später, wir werden es uns dann ganz kurz angucken, die anderen hin und her schubst. Und lasst uns daraus lernen, dass wir nie in unseren Familien anfangen, Leute zu schubsen, dass wir nicht anfangen, unseren Gemeinden Leute hin und her zu schubsen, weil wir vielleicht denken, wir hätten dafür bezahlt, weil wir vielleicht denken, wir hätten das Recht dazu, weil wir vielleicht denken, wir haben da mehr Überblick als die anderen. Genauso wie diese ganze Geschichte mit Ismael und Isaak am Ende eine Riesentragödie ist, wurden ja hier Grundlagen gelegt für Familientragödien, die sich da abspielen sollten. Und vielleicht dürfen wir daraus etwas lernen. Hier geht die Geschichte auf jeden Fall weiter. Lea bringt Issachar und Sebulon ins Rennen, Nummer 9 und Nummer 10. Dann kommt Dina, dieses Mädchen Dina, das auch wieder eine total krasse Geschichte im Reich Gottes spielt. Und dann kommt endlich Rahel mit Nummer 11. 11 Freunde müsst ihr sein. Nee, es war wirklich der Schlusspunkt. Gott hat erhört, Gott hat gesagt, jetzt darfst du Rahel ein Kind bekommen und dieser Josef kommt. Und dann wissen wir, dass noch Benjamin kommt, für den Rahel mit ihrem Leben bezahlen wird. Und irgendwie ist uns ganz klar, dass das nicht nur der Sohn des Alters war für seinen Vater, sondern dass Jakob an diesem Josef von seiner Lieblingsfrau wahrscheinlich mehr als nur einen Narren gefressen hatte. Und dann hat er ihn bevorzugt. Buntes Kleid, was wär's heute? Dass der eine dann doch studieren darf, die anderen müssen alle eine Lehre machen. Der Letzte, der darf dann gleich Abitur machen und danach, so war es bei meinen Eltern. Meine Eltern haben meinen kleinen Bruder ein bisschen bevorzugt, war aber eine politische Wendezeit, der durfte dann Abitur machen, wir durften noch nicht. Aber wie ist das bei euch? Habt ihr das vielleicht auch erlebt, dass man die Kleinen immer ein bisschen schont oder besonders beschenkt, dass die was mehr bekommen? Mein Vater spottet immer, wenn ich von Stuttgart ins Vogtland komme, meine beiden Brüder wohnen im Vogtland in der Nähe meiner Eltern. Ihr kennt vielleicht auch hier den Spruch, willst du zu Hause etwas gelten, sei schön schlau und mach dich selten. Wir kommen also seltener und dann sagt mein Vater, ja, wenn's Golderle kommt, der Goldsohn, wenn's Golderle kommt, dann macht die Mama grüne Klöße, dann gibt's Roulade, dann. Die anderen sind ja jede Woche da, das kann ich auch nicht ändern, vielleicht sollten die eben seltener kommen. Aber da geht es eben nur um Rouladen und Klöße. Aber ich arbeite als Rechtsanwalt seit 20 Jahren auch noch so nebenbei ein bisschen. Und in wie vielen Gemeinden war ich schon, wo ich draußen auf dem Parkplatz von jemandem dann angesprochen wurde, der sagt, wir haben jetzt Testamentseröffnung gehabt und das lasse ich mir von meinen Geschwistern nicht bieten. Ich kenne Orte in der Nähe von Schwäbisch Hall, wo alle Bauplätze gekriegt haben und einer das Naturschutzland. Die reden nicht mehr miteinander. Die gehen sonntags noch in die Kirche, aber die sitzen selbst im Kirchenschiff getrennt. Das weiß das ganze Dorf. Und man denkt, was haben sich wohl die Eltern dabei gedacht? Ganz normale Familienleben. Und wir reden ja hier eher von menschlichem Handeln. Wie ist es da, wo Gott falsch handelt? Wo bei dem einen alles super läuft in der Familie und er einen bombenfesten Job hat und seinen Kredit vom Haus längst abgezahlt hat und vielleicht ist der Bruder zum dritten Mal arbeitslos, obwohl er sich auch immer Mühe gegeben hat. Aber weil es halt einfach anders bei ihm lief, wo Krankheitsnöte reingeschlagen haben, die man sich nicht raussuchen kann, die einfach da sind. Und wo vielleicht unser Groll gar nicht so sehr gegen unseren irdischen Vater oder unsere irdische Mutter geht, sondern gegen unseren himmlischen Vater. Warum geht's den anderen so gut und mir nicht? Und sind wir dann vielleicht auch unter Druck zu sagen, dann helfe ich mir halt eben selbst? Spannend, dass diese Geschichte uns ein Stück drauf bringt, dass dieses Manipulieren, dieses Rumgemache, dass das nicht gut war. Und ich möchte mal noch so eine nicht gute Geschichte aus 3 Kapiteln später erwähnen. Das ist die Begegnung mit Esau und die ist für mich nochmal so eine Schlüsselstelle. Also Jakob hat gerade mit Gott gerungen, hat eine riesen Verheißung von Gott bekommen. Jakob sagt in 1. Mose 32, Vers 30, Jakob aber nannte den Ort Peniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und dann trifft er zum ersten Mal seinen Bruder Esau wieder, mit dem er eine Rechnung offen hat, weil er seinen Bruder ums Erbe betrogen hat. Und ich lese es mal vor. Und Jakob erhob seine Augen und schaute und siehe, Esau kam und 400 Mann mit ihm. Da verteilte er die Kinder zu Lea und zu Rahel und zu den beiden Mägden. Und jetzt mal Drehbuch mitdenken. Bei jungen Leuten in Jugendkreisen sage ich oft, stellt euch vor, ihr müsst den Jesusfilm oder Bibelgeschichte, stellt euch jetzt mal bitte das Drehbuch vor. Ihr habt so und so viele Schauspieler, wie müsst ihr die aufstellen? Und er stellte die Mägde mit ihren Kindern voran und Lea mit ihren Kindern hernach und Rahel mit Josef zuletzt. Von vorn kommen 400 Mann. Wahrscheinlich nicht mit Wattebällchen und Stiel am Eis. Eis am Stiel. Die kamen wahrscheinlich mit Waffen. Und er stellt auf und sagt, die Mägde mit den Jungs ganz nach vorn, also vorn hat er noch ein paar Bestechungsgeschenke, Schafe, Ziegen, Kamele, Esel laufen lassen. Dann aber hat er gesagt, die Jungs von den Mägden ganz nach vorn bitte. Dann Lea und die Rahel und meinen Golderle hinten hin. Was war das für ein merkwürdiges Gottvertrauen? Die Kinder der Mägde als Kanonenfutter vorn hinzustellen, für das, wenn in dem Fall mit dem Esau und seinen 400 Leuten was schief geht, man Golderle mit der Lieblingsfrau hinten noch schnell zur Seite ziehen kann und vorne die laufen halt ins Messer. Ich glaube, dass Judah und Ruben und Simeon, dass die das ihm nie vergessen haben. Und irgendwann später mal hatten sie den Josef in dem Brunnen und es ging nur noch um die Frage, ob wir ihn gleich umlegen oder ob wir ihn als Sklaven verkaufen. Und der Vater, der uns das angetan hat, dem bringen wir diesen schönen bunten Rock, den er unserem Bruder geschenkt hat, dem Träumer. Diesen schönen bunten Rock, den bringen wir blutgetränkt mit und sagen, also wir wissen es auch nicht, ob es sein Rock ist, aber vielleicht kannst du selber mal bitte schauen. Es könnte ja sein, es ist ein Josef sein Rock. Guck doch bitte selbst. Und die eigenen Kinder betrügen ihren Vater. Knüppelharte Geschichte. Der Geschichte geht es dann noch weiter. Die lassen dann einen anderen als Pfand in der Josefs Geschichte später beim Pharao, Simeon. Eigentlich sollen sie zurückkommen mit Benjamin. Und dann liest man irgendwann mal so nebenbei den Satz, sie haben also den Simeon dort gelassen beim Pharao und bei ihrem Bruder Josef und wissen genau, sie sollen eigentlich nach Hause gehen, den Benjamin und den Papa einpacken und runterkommen. Und dann liest man den kleinen Satz, als aber alles Essen, was sie aus Ägypten mitgebracht hatten, aufgegessen war, sagten sie zu ihrem Vater, also wenn wir jetzt das nächste Mal runtergehen, müssten wir was machen. Die haben ihren Bruder Simeon über dem Essen vergessen. Die haben den dort unten als Pfand stecken lassen. Die haben nicht sofort alles eingepackt und sind wieder zurückgekommen, um ihren Bruder rauszuhauen, sondern da war eine Familie total zerbrochen. Und das ging bis so weit, dass ein Juda eine Schwiegertochter hat, der er immer wieder erzählt, nachdem sein erster Sohn stirbt, sie soll auf den zweiten Sohn warten, sie soll auf den dritten Sohn warten und irgendwie soll sie immer warten. Und diese Schwiegertochter merkt, sie ist genauso abgehängt, wie es schon mal in ihrer Familie so war. Sie kriegt auch keine Kinder, also beschafft sie sich ein Kind und verkleidet sich als Hure. Und ihr eigener Schwiegervater schläft bei einer Prostituierten. Ist für ihn überhaupt kein Ding, er hat ja fleißig gearbeitet, Schafzucht und so, voll, ist ja so ein Mann der Tat. Kann man auch mal zu einer Prostituierten gehen und sich einen schönen Abend machen. Aber als er dann hört, dass seine Schwiegertochter in Spe schwanger geworden ist, da muss man die steinigen. Ist ja klar. Die ist ja schuld. Das sind die Geschichten, die Gott schreibt. Und aus dieser irren Verbindung zwischen diesem Schwiegervater und dieser Schwiegertochter in Spe entsteht die Heilslinie, die zu Christus führt. Und für mich ist diese alte Sammlung von Geschichten im Alten Testament, gerade was wir im Mosebuch hören und lesen, diese Ansammlung von Fehlern, die manche einmal machen, zweimal machen, in großer Trost für mich selbst, der manchen Fehler 20-mal macht, 30-mal macht und sich fragt, ist es überhaupt richtig, so ein Werk zu leiten? Ist es überhaupt richtig, anderen Leuten von Gott erzählen zu wollen, wenn ich selber so viel Dreck am Stecken habe? Ist es überhaupt richtig, bei all dem, was bei uns in der Gemeinde los ist, andere einzuladen, in diese Gemeinde zu kommen, um dort Gott zu erleben? Habt ihr euch auch schon mal bei dem Gedanken ertappt, erst müssten ein paar Sachen bei mir oder bei anderen oder bei der Gemeinde insgesamt besser werden, dann könnte man auch mal jemanden mitbringen, ohne sich zu blamieren? Wir werden nie so eine Gemeinde sein. Wir werden immer eine Gemeinde auch der Blamage, des Zu-Kurz-Kommens, des Versagens sein. Aber Gott hat sich genau diese Gemeinde ausgesucht und nicht irgendwelche Engel oder irgendwelche Lichtgestalten am Himmel, um Menschen zu Gott zu führen. Und das möchte ich dir heute Abend in meinen 5 Minuten Überzeit noch mitgeben. Vielleicht bist du in deinem Leben eher einer von den Opfern. Vielleicht haben dir deine Eltern Unrecht getan. Vielleicht hast du in der Familie Sachen erlebt oder auch in der Gemeinde Sachen erlebt, von denen man einfach sagen kann, das werde ich denen nie vergessen. Ich kann das auch nicht vergessen. Ich versuche das zu vergeben, aber ich kann das nicht vergessen. Vielleicht bist du aber sogar Täter. Vielleicht hast du auch Leute bevorzugt, hast es dir gefallen lassen, dich bevorzugen zu lassen vor anderen. Bist vielleicht der, der beim Erbfall das Golderle war. In all dem sind wir ganz normale Menschen und kommen zu diesem Gott, der uns sagt, ich will mit dir und deinem Leben Geschichte schreiben. Wir haben das vor uns gesungen, wir sind Teil seiner Geschichte. Und das ist nicht nur schöne Geschichte, nicht nur Erfolgsgeschichte, aber es ist Teil seiner Geschichte, in der er uns selbst und durch uns anderen zuruft. Der Gott der Geduld und des Trostes. Und das ist mir nochmal ganz wichtig, wir reden heute viel über den Heiligen Geist und was der Heilige Geist alles kann und dies und das und jenes. Ich kann nur sagen, im Neuen Testament erkenne ich den Heiligen Geist sehr, sehr oft von Jesus Christus und von anderen so benannt als den Tröster. Gar nicht so sehr für die High-Life-Situation, sondern für die Low-Life, für die tiefen Stunden als den Tröster. Ich erlebe den Heiligen Geist als den Tröster. Der Gott der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und vielleicht brauchen wir manchmal solche Gemeindestunden und solche Gemeinschaft im gemeinsamen Gotteslob, auch wenn es vielleicht nur gesummt ist, um uns das wieder neu zu sagen. Es sollte bei uns kein Platz sein für Trennung. Es sollte bei uns kein Platz sein für Entzweiung. Aber da, wo das trotzdem passiert, haben wir einen gnädigen Gott, der in unseren ganzen Druckfehlern und falschen Sachen trotzdem mit uns Geschichte schreiben will, für Dornstetten, für den Schwarzwald, bis ans Ende der Welt. Mit ganz, ganz, ganz schwachen Menschen, aber einem ganz, ganz, ganz starken Gott, der eine riesengroße Vergebungsbereitschaft für uns hat, an die wir uns heute Abend ebenso erinnern dürfen. Es ist ein Gott der Güte und es ist ein Gott der Gnade, jeden Morgen neu. Amen. Lieber Herr, sonntagsabends ist immer eigentlich erst 20.15 Uhr Tatort, wo Menschen kriminelle Dinge tun und alles drunter und drüber geht. Herr, wir haben heute in deinem Wort schon vor um sechs gelernt, es gab auch Tatorte im Reich Gottes. Es gab Dinge, wo wirklich Zorn da war, wo Streit da war, wo man sich gegenseitig Vorwürfe gemacht hat, wo belogen und betrogen und mit Druck gearbeitet wurde. Und du hast all diese Situationen genommen, um deine Heilsgeschichte mit Abraham, Isaak und Jakob in der nächsten Generation weiterzuschreiben. Und dieser Josef, der von seinen Brüdern verkauft wurde, der sagt später mal in den Psalmen, ich aber bin vorausgesandt worden dadurch, dass ihr mich verkauft habt. Und er sagt seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, Gott aber gedachte es gut mit mir zu machen. Und Herr, wir kommen heute als solche zusammen, die sagen dürfen, du hast es gut mit uns gemacht, trotz all dem, was schwierig war im Leben, weil wir dich finden durften und eine Ewigkeitshoffnung haben, weil wir wissen dürfen, wo wir hingehen, weil wir wissen dürfen, es gibt, egal wie Erbschaftsstreitigkeiten auf der Erde auslaufen, für uns eine Wohnung im Himmel, die uns niemand wegnehmen kann. Wir sind Teil deiner Geschichte, wir sind herausgerettet, herausgeliebt und unser Heil ist festgemacht in deinen Büchern, weil du das so wolltest, weil du der Gott der Gnade bist, weil du dich für uns gegeben hast und weil du den Preis für unsere Sünde bezahlt hast, auch für die, die wir noch gar nicht kennen. Und wir wollen dir Danke sagen, Herr, dass wir so ein Kapitel voller Schwachheiten und Manipulationen auch in der Bibel finden dürften. Dass es kein Buch Gottes ist, das immer nur die Sonnenseiten beschreibt, sondern dass wir wissen dürfen, auch dann, wenn es ganz, ganz dunkel wird, bist du immer noch Gott. Und bist du immer noch da und bist du immer noch der, der alles regiert. Und so wollen wir uns dir anbefehlen, mit unserer Geschichte von gestern und vorgestern, die uns vielleicht manchmal verfolgt und manchmal auch einholt, und mit unserer Geschichte von heute, die uns verunsichert oder irritiert, und mit unserer Geschichte von morgen, die uns vielleicht manchmal schlaflose Nächte bringt und die wir doch nicht verändern können. Wir wollen dich bitten, Herr, geh du mit uns mit. Geh du uns voran. Segne du uns immer wieder neu. Und mache uns Mut, Herr, Schritte in deiner Heilslinie zu gehen, bis wir eines Tages bei dir ankommen und endlich alles gut wird. Wir befehlen uns dir an und danken dir für die Tiefe und Ehrlichkeit deines Wortes. Amen.
Vielleicht noch ein abschließendes Wort so, weil mir ging es gerade so, ich will jetzt keine zweite Predigt anfangen, aber seit 4,5 Jahren darf ich jetzt diesen Dienst hier tun als Gemeinschaftspastor und dann kriegst du manche Einblicke auch in Gemeinschaften und hast einiges erlebt und es ist einfach Realität. Wir sind eine große Familie Gottes, miteinander unterwegs und du erlebst so viel Zerbrüche und Sachen, die da laufen, wo du manchmal einfach nur den Kopf schüttelst und denkst, ja, wie kann das sein? Wie kann Gott uns überhaupt noch gebrauchen in dieser Welt? Und wir können einfach dankbar sein, dass wir von dieser Gnade leben dürfen. Und auf der anderen Seite stärkt es in mir und vielleicht auch in euch die Sehnsucht nach dem Himmel. Da dürfen wir das alles irgendwann ablegen. Da wird es das nicht mehr geben, diese Selbstsüchteleien, die da auch alles mit hineinspielen. und diesen Zerbruch. Ich bin dankbar, dass wir auf diese Ewigkeit im Himmel zugehen, auf diese Herrlichkeit in seiner Gegenwart. Und solange halten wir es hier aus, auch miteinander, mit allen Zerbrüchen, halten hoffentlich in Liebe aneinander fest. Das wünsche ich euch auch für die kommende Woche, für alle Begegnungen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich wünsche eine gesegnete, gute neue Woche.